HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Mexiko, el primero.
Das war die erste Niederlage im Auftaktspiel seit 1982. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber bevor die AfD im Bundestag saß, ist uns sowas nicht passiert.
Im Endeffekt, so sieht es momentan aus, spricht noch immer vieles dafür, dass sowohl Horst Seehofer und Angela Merkel in 2 Wochen fallen.
Ja, in der Tat ist es natürlich klar enttäuschend.
Das ist für uns kein Grund zur Freude, sondern es ist ein Grund zur Sorge.
Von nun an geht's bergab.
Der Handelsstreit mit den USA ist ein Faktor, der sich in den vergangenen Tagen deutlich bremsend auf den Aktienmarkt ausgewirkt hat.
Bei Anlegern und Ökonomen geht die Furcht um, dass das die Konjunktur beeinflussen könnte.
Ein Handelskrieg, ein transatlantischer, wird nur Verlierer kennen.
Von nun an ging es bergab.
Ich glaube schon, dass es vielleicht sogar irgendwann den Mittelstand gar nicht mehr gibt.
Jetzt sind wir höher als die Baumgrenze geklommen, aber der Wald hat zugenommen. Aufstieg gleich Abstieg, eiskalt. Und nun schreien die Arschlöcher, die nie einen Schritt wagen. Was hat das zu sagen?
Von nun an ging's bergab.
Na, hoffentlich nicht. Aber doch, ein Gespenst geht um in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Es ist das Gespenst des Abstiegs. Denn der kann auch einer Nationalmannschaft drohen. Vor allem, wenn sie, wie die unsrige, vom Thron des Weltmeisters herabsteigen müsste. Noch ist es nicht so weit bei der Fußball-WM in Russland, aber eine einzige Niederlage gegen Schweden, von denen es ja im 30-jährigen Krieg so viele gab. Und schon brauchen sich unsere Jungs nur noch in einer einzigen Disziplin zu üben, und zwar im Kofferpacken. Ein so schreckliches Szenario wird den Spielern von CDU und SPD vielleicht erspart bleiben bei der Landtagswahl in Hessen, denn an der 5%-Hürde werden die beiden Parteien wohl erstmal nicht scheitern. Aber in der Liga der Volksparteien spielen zu dürfen, das wird nicht nur für die SPD, sondern inzwischen auch für die CDU immer mehr zum Wunschdenken. Und wenn wir außerdem noch die Sorge vieler Menschen in Deutschland vor einem sozialen Abstieg betrachten, dann scheint es mehr als berechtigt, von einer German-Abstiegsangst zu sprechen. Denn machen wir uns nichts vor, Abstiege bedeuten meist eine schwere seelische Belastung. Von den körperlichen Mühen eines Abstiegs vom Mount Everest einmal ganz zu schweigen. Runter kommst du immer. Eine kleine Geschichte des Abstiegs. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn dort, wo niemand um den Abstieg herumkommt. In den Bergen nämlich. Und zwar bei einer jungen Frau, die sogar nur durch einen Abstieg an ihr Ziel gelangen kann. Und warum? Das weiß, ja, der Geier.
Da die Felsenwand fast lotrecht gerade war, an der das Nest hing und kein menschlicher Fuß sie betreten konnte, wurde Walli ein Strick um den Leib gebunden. 4 Männer, zuvörderst ihr Vater, hielten ihn zwar, aber den Zuschauern war es doch grausig zu sehen, wie das beherzte Kind nur mit einem Messer bewaffnet bis an den Rand des Plateaus vortrat und sich nun mit einem raschen Sprung in die Tiefe hinabließ. Indessen durchschiffte die Walli unerschrocken das Luftmeer bis zur Mitte des Abgrundes, wo sie mit Jubel den kleinen Geier begrüßte, der dem fremdartigen Besuch die flaumigen Federn entgegensträubte und piepsend den unförmigen Schnabel gegen sie aufriss. Ohne langes Besinnen packte sie mit der Linken den jungen Vogel, der nun ein jämmerliches Geschrei anhob, und nahm ihn unter den Arm. Da rauschte es durch die Lüfte, und in demselben Augenblick war es dunkel um sie her, und wie in Sturm- und Hagelwetter schlug und brauste es ihr um den Kopf. Ihr einziger Gedanke war: die Augen, rette die Augen. Und das Gesicht, dicht an die Felswand drückend, focht sie mit dem Messer in ihrer Rechten blindlings gegen das wütende Tier, das mit dem scharfen Schnabel mit Klauen und Fittichen auf sie eindrang.
Die Geierwalli in dem gleichnamigen Roman von 1873. Wilhelmine von Hillern schildert darin die Geschichte der Tirolerin Anna Steiner-Knittel, die sich im Alter von 17 Jahren abseilen ließ, um einen Adlerhorst auszunehmen. Fast genau 100 Jahre nach dem Erscheinen der Geierwalli am 8. Mai 1978 musste sich ein anderer Tiroler Gedanken über den Abstieg machen, der Extrembergsteiger Peter Habeler, der gerade mit seinem Kameraden Reinhold Messner den Mount Everest erklommen hatte. Die erste erfolgreiche Besteigung dieses Berges ohne Sauerstoffgerät. Guten Abend, Herr Habeler.
Grüß Gott, guten Abend.
Erfahrene und erfolgreiche Bergsteiger müssen die Tücken des Aufstiegs und des Abstiegs kennen. Was ist denn körperlich anstrengender, der Aufstieg oder der Abstieg?
Ja, natürlich der Aufstieg, nicht? Überhaupt in großen Höhen. Also wenn es um diese Sauerstoffknappheit geht, dann ist man schon am äußersten Rand des Erträglichen. Nichtsdestotrotz, wenn man den Gipfel erreicht, ist, also, und wieder schaut, dass man runterkommt, das Runtergehen ist viel, viel leichter. Der Körper muss ja nicht mehr so viel Energie aufbringen. Und ich muss ehrlich sagen, absteigen, vom Gipfel kommend absteigen, ist natürlich jetzt keine negative Sache, wie man sie sonst vielleicht in der Politik oder wo immer auch haben könnte, sondern wir sind froh, dass wir eben, wenn es halbwegs läuft, gesund und munter wieder ins Basislager herunterkommen.
Sie sagen, man braucht für den Abstieg nicht ganz so viel Energie wie für den Aufstieg, aber man hat vielleicht auch gar nicht mehr so viel Energie, weil die Motivation fehlt, ans Ziel zu kommen, oder?
So ist es. Es ist natürlich das Erreichen eines Gipfels und in dem Fall natürlich das Erreichen des Mount Everest ist der Höhepunkt. Da gibt's kein Vertun. Man bleibt natürlich nicht lange oben, beschäftigt sich allerdings auch bereits während des Aufstieges schon mit dem Gedanken, wie komme ich da runter? Es gibt ja oft Passagen, die man leichter klettern kann, wenn man raufgeht. Und muss man sich, und das tut man auch, muss man sich Gedanken machen, um Gottes Willen, wie schaffe ich das wieder, heil über diese Stelle herunterzukommen? Also man ist sozusagen permanent in einer gewissen Stresssituation, aber das ist keine schlechte Stresssituation, sondern eher eine gute. Also man geht konzentriert, wobei vielleicht zu sagen wäre, dass sehr häufig eben durch die Müdigkeit bedingt Menschen oder Bergsteiger beim Abstieg ums Leben kommen. Sie sind müde, logischerweise. Sie sind vielleicht nicht mehr so achtsam, wie sie sein sollten. Und dann genügt jeder kleine Fehler, dass man irgendwo abstürzt.
Dann wundert es mich aber, dass Sie damals über diesen Moment auf dem Gipfel gesagt haben, Sie hätten danach so schnell wie möglich wieder absteigen wollen. Nach diesem anstrengenden Aufstieg hätte es doch nahegelegen, sich erstmal eine Pause zu gönnen.
Nein, die Pause geht deshalb nicht, weil ja dieses eine Drittel Sauerstoffdruck am Gipfel des Mount Everest, nicht, das ist ja kaum auszuhalten. Man bleibt nur ganz kurz oben, ich erwähnte das bereits, und schaut dann und trachtet, dass man so schnell als möglich runterkommt, dass man wieder in sauerstoffreichere Luft kommt und wo dann der Körper wieder besser funktioniert. Also Messner und ich, damals 78, vor 40 Jahren, das ist ja unglaublich, haben schon geschaut, dass wir möglichst schnell wieder vom höchsten Punkt der Welt, von diesem 8848 Meter hohen Punkt, dass wir runterkommen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig.
Bei einigen späteren Expeditionen, Herr Habeler, haben Sie sich entschlossen, noch vor dem Ziel umzukehren. Wenn man eine solche Entscheidung trifft, dann kann das natürlich daran liegen, dass man der Meinung ist, ich schaffe den Aufstieg nicht. Aber kann eine solche Entscheidung auch aus dem Gefühl heraus entstehen, aus dem vorausschauenden Gefühl heraus, dass man sonst den Abstieg vielleicht nicht schafft?
Ja, Sie sagen, dass Sie sehen das richtig. Wenn ich jetzt dummerweise, muss ich fast sagen, wenn ich dummerweise mir den Gipfel dermaßen hart erkämpfen müsste, ja, beispielsweise, dass das Wetter schlecht ist, dass die Kälte unangenehm ist, etc., dann muss man umdrehen. Und es ist ganz wichtig für den Bergsteiger ganz besonders, dass er auch mal ohne Gipfel heimkommt. Wir schauen schon, dass wir gesund bleiben, logischerweise. Wir schauen, dass wir dieses emotionale, tolle Erlebnis eines Gipfelanstieges haben. Aber sehr viele Unfälle passieren, leider Gottes, ich erwähnte es bereits, während des Runtergehens. Eben auch schon von mir gesagt wurde, eben Müdigkeit, schlechte Konzentration und vielleicht auch, dass man den Weg verliert, nicht? Wenn Nebel einziehen würde, wo man ja nichts mehr sieht, das ist ja kaum mehr die Hand vor den Augen, dann wird es natürlich happig. Also das bedeutet, dass man vorher natürlich sich schon Gedanken darüber machen muss, okay, ich drehe einfach um. Und wir hätten längst nicht so viele Unglücksfälle, wenn Berggeher, Bergsteiger sich eigentlich in dieser Richtung Gedanken machen würden. Heute geht es eben nicht, heute komme ich nicht zum Gipfel. Vielleicht geht es morgen, vielleicht geht es übermorgen, vielleicht geht es nächstes Jahr. Und so gesehen hatte ich immer das Glück, eigentlich bislang, das Richtige getan zu haben.
Der Bergsteiger Peter Habeler, der 1978 gemeinsam mit Reinhold Messner und ohne Sauerstoffgerät den Mount Everest bestiegen hat. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Habeler. Runter kommst du immer. Eine kleine Geschichte des Abstiegs. Sie hören den Tag in hr2 Kultur. Unter jedem Abstieg, in der Regel ein Aufstieg vorangeht, lassen wir uns jetzt so weit und so beschwingt wie möglich in die Höhe entführen. Oh, Tja, so hoch hinaus kommen die wenigsten wie die Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte. Aber Opernfreunde werden sich erinnern, am Ende kommt auch für sie der Abstieg. Die Königin der Nacht und ihr Gefolge verschwinden in der Versenkung und ihre letzten Worte lauten: Zerschmettert, zernichtet ist unsere Macht, wir alle gestürzet in ewige Nacht. Ob das auch ein Szenario für die beiden stärksten hessischen Parteien sein könnte, für CDU und SPD? Zerschmettert, zernichtet ist unsere Macht, wir alle gestürzet in ewige Nacht? Genau werden wir das erst nach der nächsten Landtagswahl Ende Oktober wissen, aber der jüngste Hessentrend, die Umfrage des Instituts Infratest DIMAP im Auftrag des HR, deutet zumindest darauf hin, dass die beiden Stärksten beileibe nicht mehr so stark sind wie früher. Schon seit einiger Zeit erleben beide Parteien, CDU und SPD, die eine mehr, die andere weniger, einen Abstieg in der Wählergunst. Bevor wir diesen Abstieg gleich näher betrachten und ihm auf den Grund gehen, wollen wir uns jetzt erst einmal die wichtigsten Zahlen anhören und welche Antworten sie auf die Fragen geben, die sich jetzt wenige Monate vor der Landtagswahl stellen.
Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl in Hessen wäre, welche Partei würde am besten abschneiden?
Weiterhin die CDU und das deutlich. Die Christdemokraten kommen in der Umfrage auf 31%. Sie erreichen damit den gleichen Wert wie schon im Januar. Schlechter sieht es dagegen für die stärkste Oppositionspartei im Landtag, die SPD, aus. Sie verliert 3 Punkte auf nur noch 22%. Auf den 3. Platz klettert die Alternative für Deutschland. Sie legt um 3 Punkte zu. 15% der Befragten entschieden sich diesmal für die AfD. Auch die Grünen steigern sich um 1 Punkt und liegen mit 14% über ihrem Bundeswert. Linke und FDP in Hessen verlieren beide im Gleichschritt jeweils 1 Punkt und kommen jeweils auf 7%.
Was bedeutet das für mögliche Koalitionen?
Erstmal, dass CDU und Grüne nicht zusammen weiterregieren könnten. Dafür fehlen den beiden mindestens 5 Prozentpunkte. Die CDU müsste sich also nach neuen Koalitionspartnern umsehen. Rechnerisch am einfachsten eine große Koalition aus CDU und SPD. Gewünscht wird sie aber von beiden Seiten nicht. Wahrscheinlicher dagegen die Jamaika-Option. CDU und Grüne holen die FDP ins Boot. Das Dreierbündnis hätte dann die Mehrheit der Sitze im Parlament.
Wie steht CDU-Ministerpräsident Bouffier da?
Besser als bei der letzten Umfrage. Wenn es eine Direktwahl zum Ministerpräsidenten gäbe, käme Bouffier wie im Januar auf 45%. Der Abstand zu seinem Herausforderer, dem SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel, ist aber gewachsen, da der Sozialdemokrat um 4 Punkte auf 36% absackt.
Was sehen die Hessen als die wichtigsten Probleme des Landes an?
An erster Stelle steht für die Befragten wieder der Themenbereich Flüchtlinge, Einwanderung, Asylpolitik. Mit 7 Prozentpunkten mehr als noch im Januar. Die Bildungspolitik rutscht dagegen auf Platz 2. Danach folgen die Themen Infrastruktur, Verkehr und die Wohnungspolitik. Der Bereich Kriminalität und Sicherheit liegt gleichauf mit Rente und Umweltschutz und wird damit als weniger wichtiges Problem eingeschätzt als in vergangenen Jahren.
Sonst irgendwelche Überraschungen?
Unter den Grünen-Sympathisanten genießt SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel überraschenderweise immer noch mehr Zuspruch als der CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier. Ein Zeichen, dass sich viele Grünen-Anhänger mit dem Amtsinhaber auch nach 4 Jahren Schwarz-Grün immer noch schwer tun.
Soweit die Umfrageergebnisse des jüngsten Hessentrends, zusammengefasst von Nicolas Buschlüter aus unserem Landtagsstudio in Wiesbaden. Und von dort, von der hessischen Landeshauptstadt aus, beobachtet unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass das Auf und Ab der hessischen Parteien. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Größenunterschiede zwischen CDU und SPD auf der einen Seite und den übrigen Parteien auf der anderen Seite werden immer geringer. Die hessische CDU kann zurzeit nicht mal 1/3 der Wählerstimmen auf sich vereinigen, wie wir gehört haben. Die hessische SPD nicht einmal 1/4. Sind CDU und SPD in Hessen noch Volksparteien?
Ich finde, sie sind noch Volksparteien, wenn man sich zum Beispiel auf den Parteitagen umschaut bei CDU und SPD. Das ist immer noch ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Und auch wenn man den Hessentrend mal zugrunde legt, dann sieht man schon, dass eigentlich, wenn zum Beispiel nach der sozialen Zugehörigkeit, nach dem Schulabschluss beispielsweise gefragt wird, eigentlich bei beiden Parteien immer noch auch alle Bevölkerungsgruppen vertreten sind. Das muss man auf jeden Fall sagen. Allerdings, natürlich gibt es Erosionserscheinungen. Beide große Parteien haben ein Problem mit der AfD. Beide müssen damit rechnen, dass sie eben an die AfD auch Anhänger verlieren. Und so richtig haben sie auch noch kein Rezept gefunden, die Leute zu halten oder gar zurückzuholen.
Die AfD ist die einzige Partei in der Umfrage, die deutlich dazu gewinnt. Eine Partei, die bislang nicht im hessischen Landtag sitzt. Heißt das, in Hessen kann im Moment nur eine Partei aufsteigen, die sich im Landtag noch nicht beweisen musste?
Ich glaube, es hat viel mit Bundespolitik zu tun. Auch das ist ein Ergebnis dieses Hessentrendes. Und viele Parteien, die ja jetzt schon im Landtag Bundestag sitzen, bedauern das auch und meines Erachtens auch zu Recht, dass im Grunde genommen die landespolitischen Themen noch nicht so richtig durchgeschlagen sind. Das mag sich in den nächsten Wochen und Monaten ändern, wenn der Wahlkampf richtig begonnen hat, also ab August. Aber im Moment, das kann man relativ klar ablesen, ist das Ganze ein Reflex auf das, was auf Berliner Ebene passiert. Das gilt sowohl für das AfD-Ergebnis von 15%. Das ist, wenn man so will, eine direkte Auswirkung eben der Unzufriedenheit, insbesondere mit der Behandlung der Flüchtlingsfrage auf Berliner Ebene. Da können die AfD ganz klar punkten, denn man muss ja auch auf der anderen Seite sagen, was die Partei will und vor allem, wie sie auch personell vertreten ist hier in Hessen, das wissen die Menschen gar nicht. Auch das zeigt diese Umfrage ganz klar. Die Spitzenkandidaten sind nicht bekannt, das Programm ist auch nicht bekannt. Also man kann sagen, die 15% gehen auf das Konto der Berliner Parteien und umgekehrt kann man sowohl für CDU als auch SPD ganz klar sagen, das, was dort passiert, ist eben kein Stimulus für die Parteien. Das gilt für die Union. Wir haben die Umfrage in der Zeit zwischen dem 14. und 19. Juni gemacht. Das heißt, in der Zeit, als der große Krach zwischen CDU und CSU hochkochte und die SPD steht ja, wenn man so will, auf Bundesebene noch weiter im Keller. Insofern auch da meines Erachtens in erster Linie eine Auswirkung des Bundestrends.
Wenn wir schon auf die Bundesebene schauen, dann sollten wir uns vielleicht auch anschauen, dass sich da ja in den letzten 10 Jahren eine gewisse inhaltliche Annäherung abgespielt hat zwischen der Merkel-CDU und der SPD auf Bundesebene, was sicher auch ein Grund dafür ist, dass beide an Zustimmung verloren haben, weil eben viele Wähler keine der beiden Parteien als Alternative zur jeweils anderen empfinden. In Hessen waren die Gegensätze zwischen CDU und SPD ja immer deutlich stärker ausgeprägt als auf Bundesebene. Ist das immer noch so?
Nein, das hat sich verändert und das hat viel mit Personen zu tun. Roland Koch, der ja bis 2010 Ministerpräsident war, hat natürlich viel stärker polarisiert und das hat natürlich auch, wenn man so will, politisch und vor allem gesellschaftspolitisch seine Auswirkungen gehabt. Bouffier fährt einen anderen Kurs, auch ein bisschen gezwungen durch die Koalition mit den Grünen, hat natürlich insgesamt dafür gesorgt, dass die CDU auch ihre Gangart gemäßigt hat, selbst bei solchen Themen wie innere Sicherheit oder auch die Behandlung der Asylpolitik. Da ist die CDU, wenn man so will, softer geworden insgesamt. Man versucht im Landtag und das im Landtagswahlkampf, und das wird man auch in den nächsten Wochen merken, schon sich bei den Themen noch mal deutlicher abzusetzen. Wir haben seit einigen Wochen klare Hinweise darauf, was die SPD in den Vordergrund stellen will, zum Beispiel die Wohnungspolitik, aber auch die Bildungspolitik. Da wird man bei der inhaltlichen Auseinandersetzung sicherlich auch noch mal ein bisschen eine deutlichere Polarisierung und Radikalisierung in den Forderungen feststellen. Aber entscheidend ist natürlich auch, wofür stehen die Personen. Bei Bouffier habe ich ja schon gesagt, der macht eher den gütigen Landesvater, der hat gar kein Interesse an Polarisierung. Und Schäfer-Gümbel im Grunde genommen auch nicht so richtig.
Die Parteien und ihre Spitzen nehmen natürlich auch die Umfragen zur Kenntnis. Wie groß ist die Abstiegsangst bei diesen ehemals so großen Parteien in Hessen? Was sagen Führungskräfte und Mitglieder gerade auch hinter vorgehaltener Hand?
Also die Sorge ist schon groß, dass sich, sagen wir mal, das Konzept Volkspartei nicht wieder so richtig zusammenfügen lässt. Diese Sorge ist da, weil man sie ja im ganzen Land eigentlich beobachten kann, noch extremer ja auf Bundesebene. Wie gesagt, was die Zusammensetzung angeht, muss man sagen, nach wie vor gibt es die Volksparteien. Ich jedenfalls bin der Meinung, dass CDU und SPD noch so bezeichnet werden können. Aber es gibt natürlich insgesamt in der politischen Debatte, in der politischen Auseinandersetzung immer mehr Hinweise darauf, dass der gewinnt, der sich besonders, wie soll ich sagen, extrem so eine Art politisches Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen versucht. Die Volksparteien müssen immer viel stärker auf Kompromiss ausgehen. Dieses Modell scheint zumindest im Moment nicht so wahnsinnig erfolgsträchtig zu sein. Andere können sich da besser profilieren, im Extremfall eben auch die AfD, trotz ihrer Inhalte beispielsweise. Und das ist natürlich eine Überlegung, wie gehen die Volksparteien, um sie immer noch so zu nennen, CDU und SPD in der Zukunft damit um und vielleicht braucht es eine größere Krise, um zu beweisen, dass am Ende eben Kompromissfähigkeit und die Fähigkeit, das eben auch sozusagen als Volkspartei zu regeln, vielleicht tatsächlich auch nötig ist.
Einschätzung unseres landespolitischen Korrespondenten Christopher Plass in Wiesbaden. Vielen Dank. Runter kommst du immer. Eine kleine Geschichte des Abstiegs, der Tag in HR2 Kultur. Wagen wir jetzt nochmal einen Aufstieg, und zwar in der Gondel eines Ballons. Gemeinsam mit Dr. Samuel Ferguson, seinem Freund Dick Kennedy und seinem Diener Joe. Denn diese drei reisen 5 Wochen im Ballon. So heißt der erste Roman des französischen Schriftstellers Jules Verne aus dem Jahre 1875. Ein Roman, der auch seinem Autor den Aufstieg bescherte.
Um 9 Uhr nahmen die drei Reisegefährten in der Gondel Platz. Der Doktor zündete sein Knallgasgebläse an und belebte die Flamme, um eine rasche Hitze hervorzubringen, worauf der Ballon, welcher sich auf der Erde in vollkommenem Gleichgewicht gehalten hatte, nach Verlauf einiger Minuten anfing, sich zu heben. Die Matrosen mussten etwas von den ihn zurückhaltenden Stricken ablassen, und die Gondel erhob sich um etwa 20 Fuß. Der Doktor stand zwischen seinen beiden Begleitern, nahm den Hut ab und rief: »Meine Freunde, geben wir unserem luftigen Schiff einen Namen, der ihm Glück bringe. Es heiße Victoria.« Ein lautschallendes Hurra erklang. »Es lebe die Königin! Es lebe England!« In diesem Augenblick wuchs die emportreibende Kraft des Ballons außerordentlich. Ferguson, Kennedy und Joe winkten ihren Freunden ein letztes Lebewohl zu. »Lasst alles los!« rief der Doktor. Und die Victoria erhob sich rasch in die Lüfte, während ihm zu Ehren die 4 Karonaden gelöst wurden. Die Luft war rein und der Wind gemäßigt. Die Victoria stieg fast senkrecht empor. In der Höhe trug eine merklichere Strömung den Ballon nach Südwesten. Welch prächtiges Schauspiel entrollte sich vor den Augen der Reisenden. Die Insel Sansibar ließ sich ganz und gar überschauen und sonderte sich in dunklerer Farbe ab. Die Felder nahmen den Schein verschiedenfarbiger Muster an und große Sträuße von Bäumen bezeichneten Wälder und Gehölze. Die Einwohner der Insel erschienen klein wie Insekten. Das Hurrarufen und der Lärm erlosch allmählich in der Ferne, und die Kanonenschüsse verklangen schwach in dem gewölbten Unterraum des Luftschiffes.
Wer 5 Wochen im Ballon unterwegs ist, wie die 3 Männer in Jules Vernes Roman, der wird sich auch immer wieder ängstlich umgucken, ob die Höhe noch ausreicht, in der er sich befindet, ob er dringend Ballast abwerfen müsste, um den notwendigen Aufstieg zu schaffen. Genau diese Sorge treibt auch abseits aller Ballonfahrten viele Menschen um. Menschen, die den Ballast finanzieller, beruflicher und familiärer Probleme spüren und die fürchten, immer tiefer zu sinken, immer näher an das Existenzminimum heran. Kurz gesagt Menschen, die den sozialen Abstieg fürchten. Professor Olaf Grosamberg ist Soziologe an der Universität Bremen. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ist die Angst vor dem sozialen Abstieg zurzeit besonders ausgeprägt?
Sie ist vor allem über die Jahre hinweg gestiegen. Eigentlich ist sie besonders stark gestiegen, etwa um die Jahrtausendwende herum, und hat dann so ein bisschen einen Peak erreicht um die Hartz-IV-Reform herum. Da waren die Abstiegsängste in der deutschen Bevölkerung besonders groß. Seither sind sie auch wieder ein Stück zurückgegangen, aber sie bewegen sich immer noch auch auf einem relativ hohen Niveau.
Wie viel hat Abstiegsangst eigentlich mit den tatsächlichen Verhältnissen zu tun? Wie berechtigt sind solche Ängste jeweils?
Ja, das ist im Einzelfall sehr unterschiedlich, weil sich hinter diesen Ängsten, die wir auch unterschiedlich messen oder erfassen, auch unterschiedliche konkrete Ängste verbergen. Das kann wirklich die Angst vor dem finanziellen und auch sozialen Abstieg in Arbeitslosigkeit oder in Transferbezug sein. Das können aber auch relative Abstiegsängste sein. Das Gefühl zum Beispiel, in einer ländlichen Region zu wohnen, wo die Einkommen vielleicht schon seit langem stagnieren und man den Anschluss an gesellschaftliche Entwicklung nicht halten kann. Also Abstiege sind letztlich auch ein komplexes Phänomen, gibt es in unterschiedlichen Facetten.
Zieht denn die Angst vor dem Abstieg womöglich auch den Abstieg nach sich, so als eine sich selbst erfüllende Prophezeiung? Gibt es sowas?
Das ist in sozusagen bei sozialen Ängsten schwer zu sagen. Man kennt das aus der Psychologie natürlich, dass Menschen, die besonders pessimistisch sind oder eben besonders ängstlich sind, dann vielleicht auch in Situationen geraten oder Verhaltensweisen dann auch an den Tag legen, die sie immer wieder auch mit Problemen konfrontieren, sag ich mal. Soziale Ängste, können wir eigentlich sagen, verhalten sich schon ein Stück weit so, wie sich auch die tatsächlichen sozialen und sozioökonomischen Lebensbedingungen entwickeln. Also wir sehen, diese Ängste sind größer bei Menschen, die auch objektiv größere soziale Probleme haben, wo Arbeitslosigkeitsrisiken größer sind, wo auch finanzielle Abstiegsrisiken größer sind, da sind in der Regel auch die Ängste größer.
Was aber nicht ausschließt, dass manch einer vielleicht auch vom Abstieg kalt erwischt wird, gerade weil er nicht damit gerechnet hat.
Sicher, das passiert vor allem dann, wenn solche unvorhergesehenen Lebensrisiken eintreten, wie vor allem Krankheit, Erkrankungen solche darstellen oder auch Scheidungen, die auch oft einen finanziellen und sozialen Abstieg nach sich ziehen können. Das sind sicherlich Lebensereignisse, auch die hängen mit der Sozialschicht zusammen. Also auch das Risiko zu erkranken oder von Scheidungen ist höher in unteren Einkommensschichten als in oberen. Aber das sind Risiken, die natürlich prinzipiell jeden treffen können.
Jetzt haben wir über die möglichen Ursachen von Abstiegsängsten gesprochen. Welche Wirkung hat denn der Umstand, dass man Angst vor dem Abstieg hat, auf diejenigen, die das so empfinden? Entstehen dadurch Ressentiments gegenüber denen, die besser dastehen oder gegenüber denen, zu denen man dann nicht gehören will, wenn man absteigt?
Ja, das kann durchaus der Fall sein. Also auch da ist wieder die Frage, was verstehen wir und wie messen wir genau diese Abstiegsängste? Wir fragen häufig, ob die Menschen sich Sorgen machen um ihren Arbeitsplatzverlust oder ob die Menschen sich Sorgen machen um ihre eigene wirtschaftliche Situation. Es ist sicherlich so, dass Menschen, die sich starke soziale Sorgen oder Sorgen um ihren sozialen Status machen, dass die auch anfälliger sind, zum Beispiel für die Wahl von rechtspopulistischen Parteien. Diesen Zusammenhang gibt es, ja.
Das heißt also, die Abstiegsangst von vielen einzelnen Menschen verändert dann auch in der Folge unsere gesamte Gesellschaft?
Das tut sie auf jeden Fall, ja. Aber man muss auch sagen, sie reagiert auch auf wichtige gesellschaftliche Entwicklungen. Sie ist durchaus auch ein Seismograph für viele Dinge. Also wir sehen, dass die Abstiegsängste in Deutschland in dem Zeitraum sehr stark ansteigen, wo auch die Einkommensungleichheiten in Deutschland sehr stark ansteigen, wo Armut in Deutschland sehr stark ansteigt. In dieser Zeit steigen auch Sorgen und Ängste an. Und zwar gar nicht unbedingt nur bei denen, die wirklich aktuell betroffen sind, sondern das sind auch dann kollektive Gefühlslagen, Mentalitäten, die sich in der Gesellschaft ausbreiten, die aber durchaus auf aktuelle Entwicklungen in der Gesellschaft auch reagieren.
Was lässt sich denn einer so verbreiteten Abstiegsangst entgegensetzen von Seiten der diversen gesellschaftlichen Kräfte, von Seiten der Politik?
Das ist sicher eine gute Frage. Viele dieser Ängste haben mit Unsicherheit und Prekarität zu tun. Also Abstiegsängste sind ja auch oft dann da, wenn der Abstieg selber droht, aber noch nicht da ist. Und die Unsicherheiten sind gerade in den unteren Einkommensschichten oder in der unteren Mittelschicht. Da sehen wir tatsächlich über die Zeit hinweg eine Zunahme von sozialen Abstiegen, von Unsicherheiten und Prekarität, dass man nur noch befristet beschäftigt ist oder dass die Beschäftigungsperspektiven nicht sicher sind, dass man in die Zukunft hinein nicht mehr planen kann, weil man immer wieder von krisenhaften Ereignissen, wo die Pläne sozusagen durchkreuzt werden und man sich auf diese einstellen muss. Das heißt, mehr soziale Sicherheit herzustellen. Eine sicher große Sorge bei Hartz IV war eben auch, dass damit der Puffer, den die damalige Arbeitslosenhilfe geschaffen hatte zwischen dem Arbeitslosengeld und der Sozialhilfe, dass dieser Puffer weggefallen ist, hat sozusagen die Abstiegsgeschwindigkeit erhöht. Und das hat offenbar auch viel Unsicherheit und Angst erzeugt. Also das heißt, man kann gegen solche Ängste vor allem durch soziale Absicherung etwas tun.
Professor Olaf Groh-Samberg, Soziologe an der Universität Bremen. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Ein sozialer Abstieg kann viele Merkmale haben, sichtbare und weniger sichtbare. Zu den sichtbaren gehört vielleicht der Wohnort, die Gegend, das Stadtviertel, in dem man lebt, die Wohnung, in die man ziehen musste, weil man sich keine andere mehr leisten kann, nach dem Motto, sage mir, wo du wohnst und ich sage dir, wo du stehst, auf welcher Sprosse der sozialen Leiter. So wird das Image von Stadtteilen durch den sozialen Status ihrer Bewohner beeinflusst und auch umgekehrt färbt der Ruf bestimmter Gegenden auf das Image ihrer Bewohner ab. Und es entsteht ein Nebeneinander und Durcheinander von Realität und Klischee. Nehmen wir zum Beispiel den Berliner Bezirk Marzahn und seine ehemals prominenteste fiktive Vertreterin, die Kunstfigur Cindy aus Marzahn. Thorsten Schweinhardt erinnert uns an sie.
Cindy aus Marzahn könnte eigentlich auch Ilka aus Luckenwalde heißen. Da ist Ilka Bessin, so ihr richtiger Name, nämlich geboren. 1971, mitten in der DDR. Ilka hat Köchin gelernt, wollte aber viel lieber Clown werden. 2004 hat sie sich diesen Traum erfüllt, mit ihrer Kunstfigur Cindy.
Mein Name ist Cindy und ich komme aus Marzahn. Ich habe keine Arbeit. Aber ich habe jetzt mal eine Studie gemacht. Ich weiß jetzt endlich, woran es liegt, dass ich keine Arbeit habe. Ich sehe einfach zu gut aus.
Cindy aus Marzahn ist die fleischgewordene Platte. Und zwar mit ganz viel Fleisch. Ein 1,90 großer und mindestens 100 Kilo schwerer Brocken lebendige Unterschicht, die weiß, wo sie ihr Publikum packen muss.
Jetzt überleg natürlich, was machst du jetzt? Weil ich bin seit 12 Jahren zu Hause, krieg mittlerweile Hartz VIII. Also zweimal Hartz IV plus Kindergeld.
Cindy kommt deshalb so glaubwürdig rüber, weil Ilka Bessin das alles schon selbst durchgemacht hat. Vor ihrer Comedy-Karriere hat sie sich unter anderem mit Jobs in Bagger-Discos über Wasser gehalten. 4 Jahre war Bessin arbeitslos. Den Abstieg, den sie selbst erlebt hat, bringt sie mit Cindy aus Marzahn auf die Bretter. Mit Erfolg.
Ihr seid ja jetzt heute Abend nicht hier, um Shakespeare zu hören, oder?
Bald hat die Comedy-Ikone ihre eigene Fernsehshow. Außerdem moderierte Bessin zusammen mit Markus Lanz die Neuauflage von Wetten, dass. Weitere Formate, an denen sie mitwirkte, die Serie Hinter Gittern, der Frauenknast, Promi Big Brother und der Kinofilm Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen Teil 2.
Entschuldigung, ist es so schwer, für uns Arbeitslose mal ein vernünftiges Programm einzustellen? 33 Programme und nur Müll?
Sogar am Broadway konnte man Cindy aus Marzahn schon bewundern, in voller Pracht. Leggings Größe 60, viel zu knappes pinkes Oberteil und im Haar das obligatorische Diadem aus Plastik. Cindy aus Marzahn war die Prinzessin aus dem Plattenbau. Ganz unten, aber immer noch mit Träumen. Zum Beispiel von ihrem Märchenprinz Enrico.
Der war auch immer so romantisch. Der hat mir immer so Blumenspitznamen. Wenn wir bei Aldi einkaufen waren oder so, hat er mir immer hinterhergebrüllt: Ey, du fette Pissnecke!
2016 verabschiedete sich die Queen der Plattencomedy von ihrer Kunstfigur. Für Cindy aus Marzahn ist jetzt erstmal Pause. Und Ilka Bessin lebt heute nicht in Marzahn, sondern in Berlin-Wilmersdorf. Ein Aufstieg aus dem Abstieg.
Thorsten Schweinhardt über Cindy aus Marzahn, die Prinzessin aus dem Plattenbau. Und den wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen, den Plattenbau. Es handelt sich dabei um eine Bauweise, bei der Fertigteile aus Beton verwendet werden und daraus können dann jene einheitlich gestalteten Wohnblöcke entstehen, die wir umgangssprachlich als Plattenbauten bezeichnen. Dort hinzuziehen bedeutet in den Augen vieler Menschen einen Abstieg. Aber die Geschichte der Plattenbauten ist um einiges komplexer. Niklas Mark, Architekturkritiker bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Als in der DDR die ersten Plattenbausiedlungen entstanden, um dem Wohnungsmangel in Ostberlin vor allem, um dem verfallenden Altbauten dort etwas entgegenzusetzen, da galt es als Aufstieg, in einen solchen Plattenbau zu ziehen. Haben denn die damaligen Plattenbauten diesen Ruf auch architektonisch und stadtplanerisch untermauern können?
Naja, man muss sagen, es gibt ja verschiedene Typen von Plattenbauten auch. Und die ersten Siedlungen sahen, als sie frisch und neu waren und umgeben von sehr ambitionierten und schön gestalteten Kinos und Einkaufsmärkten nach einer fast idealen neuen Welt aus. Licht, Luft, Sonne, dann elegante, groß verglaste Restaurants, das gehörte ja ursprünglich zum Plattenbau dazu. Das war also gerade nach den oft kriegszerstörten Wohnungen, wo immer noch mit Kohle geheizt wurde und teilweise der Strom nicht regelmäßig zu bekommen war, war das ein Aufstieg. Wer in diese neue Welt ziehen durfte, der nahm teil an verglasten Erlebnissen und alles war offen und neu und hell. Und erst später brach ja dann die Ökonomie der DDR so zusammen, dass man all diese sozialen Einrichtungen, die Cafés, die Kinos, die hellen Märkte und Gemeinschaftseinrichtungen weggelassen hat und wirklich nur noch die dumpfe Kiste baute.
Wenn Sie sagen, dieses Umfeld, was Sie beschrieben haben, das sei eben so besonders wichtig gewesen und als das wegfiel, da war es eben auf die dumpfe Kiste reduziert. Das heißt ja dann, der Plattenbau an sich ist architektonisch tatsächlich die dumpfe Kiste.
Na, der Plattenbau ist erstmal ein sehr einfaches System, mit dem Sie schnell sehr viel Wohnraum schaffen können. Und der Trick ist am Ende, was Sie zum Beispiel in der Sockelzone machen. Ja, man muss ja auch sagen, die Pariser Häuser, die wir heute alle so lieben, Altbauten mit den schönen schmiedeeisernen Balkonen, die sind, wenn man die Balkone wegnimmt und die opulenten Eingänge, auch simple Kisten. Ja, das ist gar nicht so, dass man sagen kann, das ist ein Barockpalais, wo jede Wand schwingt und jedes Detail zigtausende gekostet hat. Das ist auch schon sehr rationalisiert gewesen. Und es war beim Plattenbau einfach nur der Versuch zu sagen, was sonst Menschen in langer Arbeit mauern müssen, das können wir auch schneller bauen. Und die ersten Plattenbauten, muss man sagen, waren sehr idyllisch und sehr schön. Und die standen auch nicht, wie die Menschen immer denken, in der DDR. Die standen in Queens, in New York. Da gab es das Gartenstadtprojekt Forest Hills Gardens. Und da wurden Gebäude quasi mit seriengefertigten Elementen errichtet. Und auch das neue Frankfurt von Ernst May, 20er Jahre, ließ extra eine Fabrik errichten, in der Betonplatten gefertigt wurden, aus denen das dann gebaut wurde, diese insgesamt 15.000 Wohnungen, wo nicht alle in Plattenbauweise errichtet wurden, aber doch viele. Und das waren sehr schöne, wegweisende, auch im Detail opulente Gebäude, wo man dann nur im Prinzip die Dekoration dran geklebt hatte. Aber man kann sagen, dass der Plattenbau eigentlich nur ein Gerüst schafft. Und wenn man dieses Gerüst dann schön ausgestaltet, ist das eine sehr sinnvolle Technik.
Ich habe gelesen, die Architekten in der frühen Bundesrepublik sollen bei ihren Großwohnprojekten in den 80er Jahren neidisch auf die Plattenbausiedlungen, wie zum Beispiel in Marzahn, geblickt haben. Hat also der Plattenbau der DDR auch gesamtdeutsche Auswirkungen gehabt? Das hätte ja dann durchaus hier in der wirtschaftlich doch stärkeren Bundesrepublik durchaus ja erfreulicher Wirkungen zeitigen können, oder?
Nein, man muss sagen, Westdeutschland war eingeklammert von zwei großen Nationen, wo die Planer sehr stark an Plattenbauten, an serielle Fabrikation geglaubt haben. Das war die DDR auf der einen Seite, auf der anderen Seite Frankreich. Auch in Frankreich wurden enorm viele Plattenbauten errichtet. Und dann kam das teilweise der Plattenbau auch aus Frankreich zu uns. Und gerade im Westen Deutschlands, zum Beispiel in Chorweiler in Köln, wurden sehr viele Siedlungen, Großsiedlungen mit vorgefertigten Betonelementen errichtet. Nur man hat das immer ein bisschen verkleidet und überspielt. Wohingegen die DDR so stolz auf die serielle Massenfertigung für den Arbeiter- und Bauernstaat war, dass sie eigentlich den Plattenbau, wenn man so will, ästhetisiert haben. Das war der Arbeiter- und Bauernstaat, in dem alle gleich sind. Also wurde eine Fassade 200 Meter lang errichtet, wo jeder Balkon, jedes Fenster gleich aussah. Und das war nachher das, was auch die Gebäude natürlich so unendlich monoton macht. Das war wie ein Massenaufmarsch in Nordkorea, wo 20.000 Leute die gleiche Bewegung machten, machten auch diese Gebäude alle die gleiche Bewegung oder eben die hatten die gleiche Starre. Das heißt, letzten Endes ist der Plattenbau als Schreckensbegriff auch das Ergebnis gar nicht der Bautechnik, sondern der ideologischen Nutzung als Ausdruck von Gleichheit.
Nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung sind allein in Marzahn mehr als 60.000 Menschen aus den Plattenbausiedlungen weggezogen. Damit hat dann erst einmal der Abstieg der Plattenbausiedlung als solcher begonnen. Aber inzwischen, seit dem Jahr 2000, ist wieder einiges in die Sanierung investiert worden. Und vor einigen Jahren betrug der Leerstand dann nur noch 2%. Nur eine Folge des Wohnungsmangels oder auch Ergebnis architektonischer Fortschritte?
Man muss auch sehen, dass natürlich die in den Plattenbauten, die in den 60er, 70er Jahren entstanden, haben sich natürlich auch Nachbarschaften ausgebildet. Das war im Prinzip wie ein kleines Dorf in einer riesigen Schachtel. Aber da kannte man Leute, da hatte man eine große Nähe, man konnte kurz nebenan klingeln und sich ein Stück Butter ausleihen oder mal auf die Kinder, denen man aufpassen. Deswegen hat sich bei Architekten ja im Prinzip jetzt die Ansicht durchgesetzt, dass man diese Strukturen, wenn es geht, eben nicht abreißt, weil es auch enorme graue Energie produziert, die abzureißen und dann neu zu bauen, sondern dass man sie intelligent umnutzt. Und da ist wiederum eigentlich Frankreich führend. Da gibt es die Architekten Lacaton-Vassal, die vor diese sehr hässlichen Plattenbauten quasi eine Art regalartige Wintergärten stellen und die teilweise verglasen und plötzlich sieht der ganze Plattenbau wie eine edle Wohnanlage von Mies van der Rohe fast aus. Und da stellt man dann fest, plötzlich der Plattenbau hat natürlich auch in der Verdichtung, in der Konzentration manchmal auch Vorteile und eben nicht nur Nachteile. Und dass die Plattenbauten sozial so schwierig wurden, liegt eben nicht an der Architektur alleine, sondern auch daran, dass viele Menschen, die in Fabriken arbeiteten, für die diese Plattenbauten errichtet wurden, eben arbeitslos wurden nach der Wende. Und das heißt, der Plattenbau, der früher eine ganze Fabrikbelegschaft beherbergt hat, ein Gebäude wurde, das fast nur noch Arbeitslose beherbergte, mit den ganzen psychologischen und sozialen Folgen. Das heißt, man muss vorsichtig sein, dass man da nicht eine Architekturform verurteilt für all die Missstände, die in ihr stattfinden. Das lag eben auch genau an diesen Prozessen, dass die sozial ausgeblutet wurden und deswegen zu Problemzonen wurden.
Niklas Mark, Architekturkritiker bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Auf- und Abstiege des Plattenbaus. Vielen Dank. Und da wir gerade bei Gebäuden sind, dürfen Sie jetzt akustisch ganz großes Kino aus den frühen 30er Jahren erleben. Und zwar den Aufstieg des Riesenaffen King Kong an der Fassade, nein, nicht eines Plattenbaus, sondern des Empire State Buildings in New York. Aufstieg an der Fassade des Empire State Buildings in New York. Ein Aufstieg, dem einige Minuten später ein Absturz folgt. Runter kommst du immer. Eine kleine Geschichte des Abstiegs. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Einen Tag, bevor unsere deutsche Fußballnationalmannschaft um ihren Abstieg fürchten muss. Um ihren Abstieg vom Thron des Weltmeisters. Denn der wird genau dann unausweichlich, dieser Abstieg, wenn unsere Mannschaft ihr nächstes Gruppenspiel verliert gegen Schweden, weil sie nämlich bereits ihr erstes Gruppenspiel gegen Mexiko verloren hat. Böse Zungen behaupten, unsere Jungs seien bei diesem Spiel ähnlich leichtfüßig gewesen wie King Kong am Empire State Building. Aber der Kollege Dieter Stuhn aus unserer Sportredaktion wählt stattdessen einen poetischen Zungenschlag und erweist sich dabei als ein Hesse.
Jedem Abstieg wohnt ein Zauber inne. Zugegeben, das sieht nicht jeder auf den ersten Blick. Denn erstens, Absteigen in eine Art zweite Liga könnte unsere Nationalmannschaft gar nicht. Sie könnte nur ausscheiden, sich verabschieden von der WM in Russland. Fragt sich nur, wo der Zauber liegen soll, wenn es schon nach der Vorrunde heimgeht. Ganz einfach, des einen Ende ist des anderen Anfang. Alles geht von vorne los. Neues Spiel, neues Glück, neuer Trainer. Das ist gerade im Fußball ganz leicht. Sie erinnern sich an Rudi Völler? Einmaliger Typ, unglaublich beliebt, auch als Trainer der Nationalmannschaft. 2002 fast Weltmeister. Und dann beim nächsten Turnier 2004 in Portugal aus in der Vorrunde. Aus für Rudi Völler. Sein Ende war der Anfang einer Ära. Jürgen Klinsmann und Jogi Löw übernahmen die Nationalmannschaft. Vorbei das Zeitalter des Rumpelfußballs. Stattdessen Offensivspektakel, Schweini, Poldi, Sommermärchen, WM Dritter. Der Strohfeuertrainer Klinsmann war schnell verbrannt. Aber einer blieb sitzen auf der Bank bis heute. Jogi Löw. Warum auch nicht? Er machte alles richtig, spielte attraktiven Fußball in der Spitze und betrieb konsequente Nachwuchsförderung an der Basis. Die Belohnung 2014. Weltmeister. Alle wollten so spielen wie wir. Alle wollten so eine tolle Jugendarbeit machen wie wir. Die deutschen Tugenden, kratzen, beißen, treten waren passé. Stattdessen Spielwitz, Kreativität, Schnelligkeit. So sollte es immer weitergehen, dachte sich der DFB, der mit Jogi am liebsten vorzeitig Silberhochzeit gefeiert hätte. Alles könnte so schön sein, wenn wir nur nicht gegen Mexiko verloren hätten. Wenn wir nur nicht so gegen Mexiko verloren hätten. Und wenn wir jetzt auch noch gegen Schweden verlieren, am Ende ausscheiden? Wäre es der Untergang des deutschen Abendlandes? Nö. Ist alles ganz einfach. Wenn die deutsche Mannschaft mit Jogi gegen Schweden die Kurve kriegen sollte, schön. Wenn nicht, auch schön. Also nicht so direkt schön, nach dem Ausscheiden kommt immer erstmal eine Phase, die ziemlich unschön ist. Mit Vorwürfen, Zerwürfnissen, Schuldzuweisungen, Sondersendungen, Expertenkommentaren. Es kann eine Weile dauern, aber irgendwann kommt er, der neue Trainer. Und alles wiederholt sich. Nach der Stunde Null der Neuaufbau, die Auferstehung, der Titelgewinn. So war es immer, so wird es immer sein. Die simple Wahrheit ist, Fußballspieler brauchen alle paar Jahre einen neuen Trainer. So wie Männer in regelmäßigen Abständen ein neues Auto brauchen, Frauen neue Schuhe, Populisten neue Feindbilder, Rentner neue Beitragszahler, Journalisten neue Klischees. So wie Ulm irgendwann Neu-Ulm braucht. Abschied und Willkommen. So rum ist das Leben. Nur ein Zug, der abgefahren ist, macht das Gleis frei für Neues. Und deshalb, es wird gut, egal ob er geht oder bleibt. Danke, Yogi.
Aber noch ist der Zug nicht abgefahren für die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland. Noch haben unsere Jungs die Chance, das erste Gruppenspiel mit dem zweiten auszugleichen. Martina Knief ist unsere Reporterin im deutschen Quartier in Sotschi am Schwarzen Meer. Guten Abend.
Guten Abend, Oliver Glab.
Wie groß ist denn 5 Tage nach der Niederlage gegen Mexiko und einen Tag vor dem Spiel gegen Schweden die Abstiegsangst bei der deutschen Nationalmannschaft?
Die war groß direkt nach dem Spiel, aber so Mario Gomez und Joachim Löw auf der Pressekonferenz einen Tag vor dem Spiel gegen Schweden. Die Stimmung ist immer besser geworden und damit ist diese Abstiegsangst auch ein bisschen an den Rand gedrückt worden. Alle waren sich unisono einig. Natürlich war das schwach und natürlich kann es so nicht weitergehen. Aber jetzt hat man sich aus dem Tief ein bisschen herausgearbeitet, auch gesprochen. Man hat sich sehr viele Dinge an den Kopf geworfen und deswegen ist Zuversicht jetzt wieder spürbar.
Wie wollen denn der Bundestrainer und seine Mannen den drohenden Abstieg, das drohende WM aus abwenden? Mit welchen Maßnahmen?
Ja, also Joachim Löw hat eben auch noch mal betont, dass spielerisch diese WM doch noch Wünsche offen lässt. Das betrifft alle Mannschaften, vor allen Dingen die Teams, die hier als Favoriten an den Start gegangen sind. Man muss das über Hingabe, über Leidenschaft schaffen, über Mannschaftsgeist, um dann gemeinsam wieder das spielerisch umsetzen zu können. Das klingt auf der einen Seite einfach oder schwer. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Fakt ist aber auch, wenn sich bei der deutschen Mannschaft im Speziellen in der Zusammenarbeit und in der Hingabe und der Leidenschaft nichts ändert, dann wird es auch spielerisch nicht klappen.
Es soll ja nicht nur Leidenschaft wiederkommen, es soll auch Leichtigkeit wiederkommen, wird jedenfalls allenthalben gesagt. Das ist natürlich schwierig, wenn man unter Druck steht, dann zu einer Leichtigkeit zurückzufinden. Thomas Müller hat ja auch schon gesagt, Leichtigkeit kann man nicht trainieren. Aber damit ja nicht genug. Fehlt es unseren Jungs nicht vor allem deshalb an Leichtigkeit, weil sie im Durchschnitt eben nicht mehr so jung sind, weil sie nicht mehr so schnell laufen können, wie zum Beispiel die mexikanischen Spieler?
Das glaube ich nicht, dass das daran lag, ob sie schnell oder langsam laufen können, ob sie schnell oder langsam denken können. Der Vorwurf ist ja auch, die Mannschaft sei satt, weil sie eben schon so viel gewonnen hat, nämlich alles, diesen goldenen Pokal, den hier jeder in die Höhe strecken möchte am 15. Juli, den Weltpokal. Und dass das eine Ursache dafür sein könnte, dass es nicht so geklappt hat gegen die Mexikaner. Aber dem sind auch alle entgegengetreten. Aber in der Tat ist es so, die Schweden haben in diesem Spiel nur etwas zu gewinnen. Und Deutschland hat eine ganze, ganze, ganze Menge zu verlieren. Und das ist das, was eben auch mit Leichtigkeit gesagt und gemeint ist. Die einen können einfach spielen, wie sie es können. Und die anderen müssen dieses Spiel gewinnen. Und das macht den Druck so stark. Und das ist diese Leichtigkeit. Und die hat weniger was mit schnell oder langsam für mich zu tun, sondern auch mit der Bereitschaft, das zu wollen.
Jetzt nehmen wir mal an, dass unsere Mannschaft gegen Schweden gewinnt. Ist dann alles wieder gut? Ist die Niederlage gegen Mexiko dann nur ein Ausrutscher gewesen? Oder gibt diese Niederlage und wie sie zustande gekommen ist, auch für den weiteren Verlauf der WM zur Sorge Anlass?
Also man muss hier bei so einem Turnier eben auch sehen, dass man Sachen schnell abhaken kann. Wenn man weit kommen will, darf man sich mit solchen Sachen nicht allzu lange beschäftigen, denn es erwarten ja hoffentlich noch einige weitere Spiele, auch nach dem Schwedenspiel ja mindestens noch das gegen Südkorea und dann hoffentlich auch noch die K.O.-Phase auf die deutsche Mannschaft. Deswegen weiß jeder, dass es schlecht ist. Es weiß auch jeder, sowas darf nicht nochmal passieren. Und ab jetzt gilt es einfach nur nach vorne zu schauen. Die Analyse, warum dann was nicht geklappt hat, die kann man machen, wenn man wieder zu Hause ist. Aber hier bei dieser WM geht es einfach wirklich darum, das, was Fußballer immer sagen, sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren. Und das tut man am besten, wenn man etwas, was schlecht gelaufen ist, abarbeitet und dann eben auch mal tief, tief im Keller lässt und nicht immer wieder herauskramt. Denn hier gilt es wirklich jetzt, nach vorne zu schauen.
Wir müssen natürlich auch den schlimmsten Fall annehmen, dass Deutschland rausfliegt bei der WM, was ja in der Bundesliga einem Abstieg entsprechen würde. Was würde dieser Abstieg bedeuten für den deutschen Fußball auf nationaler Ebene? Wie tief würde Deutschland im internationalen Fußball sinken?
Naja, Deutschland würde schon sehr tief sinken, wenn hier der Weltmeister die Gruppenphase nicht übersteht. Das hatten wir zwar in den vergangenen Weltmeisterschaften schon häufiger. Frankreich als Weltmeister 98, Spanien als Weltmeister 2010. Die haben alle die Gruppenphase dann bei der WM, die darauf folgte, nicht überstanden und sind trotzdem wieder hier und zählen hier zu den Favoriten. Aber natürlich wäre das ein Absturz im Ansehen international und auch national muss man sich natürlich Gedanken machen. Oliver Bierhoff, der DFB-Direktor Nationalmannschaften, hat aber auch schon gesagt, Wenn das jetzt hier nicht klappen sollte, waren die 14 Jahre vorher, die wir zusammen gearbeitet haben, doch nicht alle schlecht. Wir haben große Erfolge gefeiert, aber dennoch wäre es ein Absturz. Die Konkurrenz würde sich sicherlich ins Fäustchen lachen. Und beim DFB muss man sich Gedanken machen, wie man weitermacht, um dann schon in 2 Jahren ist wieder Europameisterschaft, zu den Top-Nationen zu gehören.
Wie gut stehen denn die Chancen, dass die deutsche Mannschaft nochmal mit dem blauen Auge davonkommt?
Also da muss sich schon einiges ändern. Also die Stars haben mir nicht überzeugt. Eine russische Zeitung hat, wir haben uns das übersetzen lassen, heute geschrieben, in Russland wird es nie guten Fußball geben. Sogar Deutschland, Brasilien und Argentinien spielen hier schlecht. Aber das nutzt natürlich nichts. Die Angst ist da und die Wahrscheinlichkeit, dass das hier ein schlechtes Ende nimmt, ist auch immer noch vorhanden. Einzig der Optimismus, den wir alle in uns tragen, der rettet uns darüber, dass es gegen Schweden klappen könnte. Das wird verdammt schwer. Die Schweden werden sich hinten reinstellen. Die deutsche Mannschaft muss ihr Spiel spielen und wir hoffen alle, dass sie wieder zu dem Spiel findet. Allerdings garantiert ist das nicht.
Martina Knief, unsere Reporterin im deutschen WM-Quartier in Sotschi am Schwarzen Meer. Vielen Dank. Runter kommst du immer. Eine kleine Geschichte des Abstiegs. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Und ob für die deutsche Nationalmannschaft nach dem Spiel gegen Schweden der Abstieg beginnt, das werden wir erleben. Unser Team in dieser Woche bestand aus Angela Fitsch, Hadija Haruna, Barbara Piroth, Birgit Spielmann, Dorothea Schuler und Uwe Berndt. Ich heiße Oliver Gleib und ich wünsche Ihnen, wo immer Sie abgestiegen sind, einen angenehmen Abend.